Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anne-Françoise Weber. Wir wollen uns in dieser Ausgabe beschäftigen mit alten heiligen Schriften und mit neuen Zugängen dazu. Ganz tief in den jüdischen Talmud zum Beispiel steigen christliche Theologiestudierende in Jerusalem ein.
Unsere Studierenden sitzen ja auch mit jüdischen Studierenden in anderen Kursen. Und da kommt es schon vor, dass ein Student zum Beispiel zu spät zum Unterricht kommt und dann sagt, ich habe gerade noch gebetet, das Morgengebet. Und die Studentin dann fragt, also du gehörst nicht zu denen, die das gleich mit Sonnenaufgang beten, wie es im Talmud steht, sondern zu denen, die den ganzen Vormittag sich noch Zeit nehmen. Und so kommen sie dann doch miteinander ins Gespräch. Und das sind Themen, über die die Studierenden noch vor wenigen Monaten einfach gar nichts gewusst hätten, die aber hier im Alltag tatsächlich vorkommen.
Das erzählt die Leiterin des Programms Studium in Israel, Melanie Mordhorst-Meyer. Warum es für angehende Pfarrerinnen und Pfarrer interessant sein kann, sich über jüdische Texte zu beugen, dazu hören Sie mehr in ungefähr einer Viertelstunde. Der Koran gilt in seinem arabischen Original als unglaublich schöner Text, dessen Rezitation viele Muslime und auch Nicht-Muslime in ihren Bann zieht, selbst wenn sie diese Verse nicht unbedingt verstehen. Einer, der den Koran professionell rezitieren kann, ihn sogar schon im Alter von 11 Jahren vollständig auswendig gelernt hat, das ist Benjamin Idris, der Imam der islamischen Gemeinde Penzberg in Oberbayern. Aber ihm geht es eben nicht nur um das schöne Rezitieren des Textes, sondern auch darum, den Sinn zu erfassen. Deswegen hat er jetzt ein Buch geschrieben, das heißt, wie verstehen Sie den Koran, Herr Imam? Grundgedanken für einen Islam heute und hier. Ich bin jetzt mit Benjamin Idris verbunden. Herr Idris, der Koran gilt Muslimen ja als göttliche Offenbarung. Sie nennen ihn aber auch ein lebendiges Gespräch zwischen Gott und Mensch. Wie passt das denn zusammen? Wo kommen denn die Menschen in dieser Offenbarung selbst zu Wort?
Ja, eben, das ist jetzt Spannendes, was ich diese Frage in meinem Buch auch stelle, auch an Muslime, beziehungsweise stelle ich fest, dass der Koran nicht als Text offenbart wurde. Wissen alle Muslime, dass der Koran in verschiedenen Etappen und in verschiedenen Situationen, je nach dem Bedarf, herabgesandt wurde in verschiedenen Orten. Daher ist das Gott Wortes vor allem ein Gespräch zwischen Menschen und Gott. Und es gibt im Koran Verse zum Beispiel, welche mit Yas'alunaka, ich zitiere auf Arabisch, beginnen. Also die fragen dich. Das heißt, ganz normale Menschen wie wir haben Fragen gestellt an Prophet Mohammed und die Antwort kam vom Himmel. Das heißt, es gab eine Interaktion zwischen Menschen und Gott. Und das zeigt auch, wie Gott nahe an Menschen ist und dass Menschen auch Gott so nahe spüren können, dass sie in einer Verbindung mit Gott sein dürfen und dass sie auch ein Anrecht haben, auf eine Antwort von Gott zu bekommen. Und wenn der Koran, wie wir glauben, beendet ist oder die Offenbarung abgeschlossen ist, dann fragen die Menschen, die nach der Offenbarung gekommen sind bis heutige Zeit, wo ist dann Gott? Darf ich auch eine Frage stellen? Kriege ich eine Antwort von Gott? Und daher ist der Text oder die Offenbarung Gottes abgeschlossen, aber Gott hat uns die Vernunft gegeben. Und durch Kosmos und durch Vernunft spricht Gott weiterhin mit uns. Daher wir können sozusagen für unsere Bedürfnisse, für aktuellen Fragen und Sorgen doch mit Gott sprechen, indem wir unsere Vernunft einschalten und mit Herz versuchen, die Welt zu verstehen und Gott zu verstehen. Daher Gott spricht mit uns weiterhin mit dem Koran und mit unserer Vernunft.
Sie schreiben an einer Stelle auch, es sei vielleicht gar nicht im Koran die Erkenntnis, sondern eher die Ansprache an Menschen, die Erkenntnis suchen. Also ist das so zu verstehen, dass ich gar nicht alle Antworten im Koran selbst finden kann, sondern eher die Ermunterung weiter zu suchen?
Absolut. Also wir können nicht für alle unsere Fragen im Koran eine detaillierte Antwort zu bekommen. Es wäre dann das Buch mit Millionen Seiten. Jede Offenbarung, auch der Koran, ist eine Inspiration für uns. Und Gott spricht über universelle Werte und schickt an uns Hinweise und Ratschläge und Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und in diesen Versen, welche uns weiterhin auch inspirieren können, können wir auch für viele Fragen in der heutigen Zeit auch Antwort bekommen.
Gibt es aber auch Fragen, die im Koran gestellt werden, aber die eben Fragen dieser Gesellschaft in Mekka und Medina im 7. Jahrhundert sind, die für uns heute eigentlich nicht mehr relevant sind oder ganz anders zu beantworten sind?
Also es gibt natürlich einige Verse und Stellen, welche für die damalige Zeit relevant waren, weil eben Gott hat die Situation der damaligen Menschen nicht ignoriert und auch die Sitten, die Traditionen, die damals herrschten, spielen auch eine gewisse Rolle im Koran. Die familiäre Verhältnisse oder auch zwischenmenschliche Beziehungen spielen auch eine starke Rolle im Koran, welche vielleicht für die damalige Zeit auch relevant waren. Zum Beispiel die Verhältnisse zwischen sogenannten Mushrikun, also Götzendiener, und Gläubige. Und da spüren wir in vielen Versen, wie der Koran auf diese Verhältnisse reagiert. Und wir haben heute nicht mehr diese Menschen, die damals waren. Die Religionen haben sich entwickelt, Menschen entwickeln sich auch anderes. Die Situation ändert sich natürlich. Unsere Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, also die Vernunft entwickelt sich. Daher sind heutige Fragen anderes als die damaligen Zeiten. In manchen Punkten, alle, was wir im Koran sehen, bedeutet nicht wortwörtlich und eins zu eins umsetzbar sind für heutige Zeit.
Es gibt ja auch Verse, von denen man wirklich nicht will, dass die heute Menschen befolgen. Zum Beispiel diesen einen, tötet jene, die etwas anderem neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, wo immer ihr auf sie stoßt, und nimmt sie gefangen und belagert sie und lauert ihnen an jedem vorstellbaren Ort auf. Das ist ja, ehrlich gesagt, ziemlich blutrünstig. Es geht dann weiter mit einer Einschränkung. Wenn sie bereuen, braucht ihr das nicht zu tun. Aber wenn jemand nicht bereut, was mache ich dann? Also muss man sagen, dieser Vers steht ganz im Kontext des 7. Jahrhunderts und gilt für heute nicht mehr. Es gibt ja Leute, Terroristen, die sich heute auch noch auf diesen Vers beziehen.
Genau, das wollte ich auch sagen, dass es Verse gibt, welche in bestimmten Kontext offenbart wurden. Und diese Verse bedeutet nicht, dass für den heutigen Nicht-Muslimen gelten. Das heißt, dass der Muslim in der heutigen Zeit soll und darf nicht mit sogenannten Ungläubigen so umgehen, wie dieser Vers vorschreibt. Das heißt, es gab eine Situation, in welcher Krieg herrschte, in welcher Muslime in eine Gefahr standen, dass sie auch verteidigen mussten, weil der Angriff war so hart, wie wir auch in vielen Überlieferungen und auch in der Geschichte lesen. Und diese Situation ist heutzutage nicht mehr so, wie damals war. Und das heißt, dass die Menschen haben viel friedlicher geworden, trotz auch die Unruhen in dieser Welt. Aber wenn wir jetzt Deutschland schauen, in dem das Grundgesetz herrscht, in dem bestimmte soziale, friedliche und menschliche Werte herrschen, indem wir auch in Frieden zusammenleben. Das heißt, dieser Vers, auch wenn im Koran steht, ich darf ihn zitieren, ich zitiere ihn weiterhin, aber ich lasse ihn in seine Zeit, in der Zeit der Offenbarung still, bedeutet für mich dieser Vers wortwörtlich nicht anderes als einfach zu rezitieren. Das umzusetzen wäre fatal und die Muslime haben auch nicht so verstanden in der Geschichte. Also es gibt die Verse, die sozial bedingt sind und Verse, die universell sind. Und daher fokussieren wir auf die universelle Botschaft des Koran.
Viele Nicht-Muslime lernen ja, dass der Islam auf 5 Säulen beruht, also dem Glaubensbekenntnis, 5-maligen Gebet, Fasten im Ramadan, Almosen geben und der Pilgerfahrt. Nun schreiben Sie in Ihrem Buch, eigentlich ist der Koran viel wichtiger als diese 5 Säulen und hat noch eine Botschaft, die eben auch Nicht-Muslime ansprechen kann. Was ist diese Botschaft?
Ja, eben leider haben Muslime selber den Islam auf nur 5 Säulen reduziert. Ich gehe auch mit diesem engen Verständnis des Islam sehr kritisch um. Ich bin nicht der Erste, aber auch einer von denen in diesem Buch, der dieses Verständnis in Frage stellt. Und ich will damit sagen, dass der Koran ein göttliches Wort ist, eine universelle Botschaft hat. Und der Koran hat was uns zu sagen. Der Koran ist über diese 5 Säulen des Islams, Wissen als Grundlage von Aufklärung und gesellschaftliche Entwicklung, das ist auch eine Säule des Islams. Auch die Freiheit als Bedingung für persönliche Entwicklung ist auch eine Säule des Koran. Und Frieden stiften und Gewalt vermeiden, das ist auch eine zentrale Säule des Islams. Und auch Menschen gleich zu behandeln, Diskriminierung zu bekämpfen oder die Ressourcen der Welt gerecht zu verteilen und Armut in dieser Welt zu bekämpfen und auch Umwelt zu bewahren, ökologisches Bewusstsein zu schärfen oder auch die Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen, sind so zentrale Botschaften und Säulen des Koran, dass wir selber Muslime vernachlässigt haben. Und deswegen stelle ich in meinem Buch diese Werte im Fokus und nicht unbedingt die Säulen, die anderen, die nur Muslime ansprechen, wie das Fasten oder wie Pilgerreise, sind natürlich ein Bestandteil des Islams. Aber der Koran ist nicht nur ein Buch der Muslime, sondern eine göttliche Botschaft, welche für alle Menschen gelten sollte. Solidarisch zu sein, liebevoll zu sein, respektvoll zu sein, das sind alle Werte, welche der Koran in mehreren Versen anspricht. Und daher müssen wir das Herz öffnen, um diese Verse zu verstehen.
Und einige dieser Verse sind dann auch erklärt in Ihrem Buch. Vielen Dank, Benjamin Idris, Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg und Autor des Buches. Wie verstehen Sie den Koran, Herr Imam? Grundgedanken für einen Islam heute und hier. Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus. Rund 250 Seiten kosten 20 Euro. Das Verhältnis von Christen und Christinnen zu Juden und Jüdinnen ist durch Vorurteile belastet. Zum Beispiel heißt es, das Judentum sei eine strenge Gesetzesreligion, das Christentum dagegen die Religion der Liebe. Jahrhundertelang wurde auch gesagt, Jesus sei von den Juden gekreuzigt worden, so als hätten sie damals in dieser römischen Provinz Judäa dazu die Macht gehabt. Viele dieser Vorurteile haben mit dem Neuen Testament zu tun und darüber, wie es über Jahrhunderte gelesen wurde, nämlich ohne das nötige Hintergrundwissen. Dagegen geht jetzt ein Buch an, das die Deutsche Bibelgesellschaft herausgebracht hat. Das heißt, das Neue Testament jüdisch erklärt. Und darin kommentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA und aus Israel diesen Grundlagentext des Christentums. Gerald Bayroth stellt uns das Buch vor.
Es war die Zeit eines großen Streites zwischen verschiedenen jüdischen Gruppen, den Anhängern Jesu Christi und denen, die mit Jesus Christus nichts am Hut hatten. Es war die Zeit eines Risses zwischen den Christusgläubigen und den anderen, ein Riss, der zur Spaltung wurde und schließlich zwei Religionen hervorbrachte, die christliche und die jüdische. Und es war die Zeit großer Polemiken. In dieser Situation sind die Schriften des Neuen Testaments entstanden, etwa vom Jahr 60 bis etwa 120 nach Beginn der allgemeinen Zeitrechnung. Vieles hat man später als eine Abrechnung mit den Juden verstanden. Dabei war es möglicherweise ein Streit zwischen rivalisierenden Gruppen, die sich sehr nahe waren. Dieses Verhältnis wollen die jüdischen Autorinnen und Autoren von »Das Neue Testament jüdisch erklärt« entwirren, mit detaillierten Kommentaren zu den Evangelien, Briefen und sonstigen Texten. Die Herausgeberin Amy Jill Levine und der Herausgeber Mark Zvi Brettler der englischen Originalausgabe schreiben in der Einleitung zum Matthäus-Evangelium:
Ob die Evangelien an und für sich schon antijüdisch waren, bleibt Gegenstand lebendiger Diskussionen. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie von Christen bald antijüdisch interpretiert wurden.
Die christliche Bewegung sei aus dem antiken Judentum entstanden, sagt Wolfgang Kraus, einer der deutschen Herausgeber des Buches. Er ist Professor für Neues Testament an der Universität des Saarlandes. Die Polemik gegen jüdische Gruppen sei oft dann besonders scharf, wenn die Nähe besonders groß sei.
Um die eigene Identität zu schärfen, gab es natürlich auch Abgrenzung. Da kann natürlich die Polemik sehr scharf sein. Und es ist auch bewusst so im Matthäus-Evangelium gemacht. Matthäus will also zum Beispiel zeigen, dass seine Gemeinde, dass sie die eigentlichen Fortsetzer der Tradition Israel sind.
Die Pharisäer waren eine wichtige jüdische Laienbewegung zur Zeit Jesu. Aus ihrer Mitte ist das spätere rabbinische Judentum entstanden und damit die Schriften, die für Jüdinnen und Juden heute maßgeblich sind, die Mishnah und der Talmud. Obwohl Jesus den Pharisäern vermutlich nahe stand, erscheinen sie im Neuen Testament oft als Karikatur. Jesus wirft ihnen vor, sie seien eitel und geckenhaft. Es gehe ihnen nur um das eigene Ansehen. Er beschimpft sie zudem als Heuchler und als Führer, die selber blind sind. Ein Kerntext des gesamten Christentums ist die Bergpredigt im Matthäusevangelium. Oft hat man sie als Abrechnung mit dem Judentum gelesen, wegen der sogenannten Antithesen. Ihr habt gehört, das. Ich aber sage euch.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig.
Früher meinten christliche Wissenschaftler, Jesus wolle mit solchen Äußerungen die Gebote der Tora aus den Angeln heben. Gegen diese Sichtweise spricht schon, dass Jesus zuvor erklärt, er wolle die Propheten und das Gesetz nicht auflösen, sondern erfüllen. Wolfgang Kraus.
Die Meinung der heutigen Ausleger ist so, dass also die Bergpredigt so verstanden werden muss, dass das im Grunde Verschärfungen sind.
Die jüdischen Kommentatoren des neuen Buches weisen auf ein jüdisches Auslegungsprinzip hin. Es heißt der Zaun um die Tora. Das bedeutet, die Regel im Zweifel ein bisschen strenger befolgen. Und das stellt sicher, dass man sie nicht verletzt. So sei es zu verstehen, wenn Jesus im Matthäusevangelium nicht nur das Töten, sondern sogar noch den Zaun unter Strafe stellt. Das Prinzip des Zaunes um die Tora ist bis heute für das Judentum wichtig, ganz besonders im orthodoxen Judentum. Viele Orthodoxe meiden am Schabbat nicht nur elektrischen Strom, sondern würden auch kein Telefon anfassen. Sehr lesenswert sind auch über 50 Essays zum Judentum zur Zeit Jesu, zur jüdischen Geschichte und zu aktuellen Problemen. Die Herausgeberin Amy Jill Levine hat ihren Text über Irrtümer zum antiken Judentum mit dem Titel versehen »Falsches Zeugnis geben«. Darin rechnet sie unter anderem mit Teilen der christlichen feministischen Theologie ab.
Der vierte Irrtum besteht in der Meinung, das antike Judentum verkörpere Frauenfeindlichkeit und Jesus habe Frauen von diesem unterdrückerischen System befreit. Die Vorstellung eines feministischen Jesus inmitten eines rückwärtsgewandten Judentums dient mehreren Zwecken. Weil Jesus nicht proaktiv für Frauen eingetreten ist, er hat zum Beispiel keine Frauen unter die 12 Apostel benannt, bei der Verklärung, dem letzten Abendmahl oder in Gethsemane wird die Anwesenheit von Frauen nicht ausdrücklich erwähnt, kann jede Interaktion zwischen Jesus und einer Frau als fortschrittlich dargestellt werden, wenn man jüdische Frauen auf die Rolle von Eigentum reduzieren kann.
Für ihre Thesen geben die christlichen Feministinnen durchaus Quellen an, doch Amy Jill Levine wirft ihnen vor, sie gingen unseriös mit den spätantiken Texten um.
Um die Behauptung zu belegen, dass das Judentum Frauen unterdrücke, führten manche christliche Kommentatoren dann äußerst selektive Zitate aus der rabbinischen Literatur an, rissen sie aus ihrem historischen und literarischen Kontext heraus und erklärten sie als normativ für die Zeit des Zweiten Tempels. In diesem Prozess übersprangen sie interne rabbinische Diskussionen gänzlich, unterschieden nicht zwischen vorschreibenden und beschreibenden Aussagen, also dem, was der Meinung eines Rabbis nach geschehen sollte und dem, was de facto geschah, und ließen wichtige rabbinische Gegenbeispiele außer Acht.
Das Beispiel zeigt, ungewollt oder gewollt judenfeindliche Interpretationen des Neuen Testaments sind kein Problem von gestern. Die Versuchung, das Christentum auf Kosten des Judentums zu profilieren, sie besteht bis heute. Gut, dass die Deutsche Bibelgesellschaft dieses wichtige Buch auf den deutschen Markt gebracht hat.
Und weil in diesem Buch erstmal der Text der Lutherbibel abgedruckt ist, ergänzt um Anmerkungen und Erläuterungen, und danach noch über 50 Aufsätze zu diesem jüdischen Blick aufs Neue Testament folgen, ergibt das dann fast 1000 Seiten. Zu haben sind sie für 53 Euro. Die Buchhinweise aus dieser Sendung finden Sie übrigens auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de/religion. Dort können Sie auch so manches nochmal nachlesen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Das Christentum baut natürlich auf dem Judentum auf. Nicht nur war Jesus selbst Jude. Die hebräische Bibel hat für Christinnen und Christen als sogenanntes Altes Testament bis heute eine große Bedeutung. Nur, was ist mit den anderen Schriften, die im Judentum ganz zentral sind? Was ist mit dem Talmud, also den Überlieferungen der sogenannten mündlichen Tora, der Mischna und den verschiedenen Auslegungen dazu? Diese Texte sind bis heute in der jüdischen Theologie ganz zentral, aber die Beschäftigung damit gehört in Deutschland jedenfalls nicht zum klassischen christlichen Theologiestudium. Dabei haben diese alten jüdischen Texte auch viel mit dem christlichen Glauben zu tun. Dieser Ansicht waren jedenfalls die Theologen der evangelischen Kirche in Deutschland, die vor über 40 Jahren das Programm Studium in Israel gegründet haben. Es richtet sich an Menschen, die christliche Theologie in Deutschland studieren und die hier die Möglichkeit bekommen, ein Jahr in Jerusalem zu studieren und ganz tief in die jüdische Theologie einzutauchen, unter anderem eben mit Kursen über den Talmud. Was sie dabei lernen, das kann Melanie Mordhorst-Meyer erzählen. Sie ist Pfarrerin, sie lebt in Jerusalem und sie leitet das Programm, das zurzeit 14 Theologiestudierende aus Deutschland absolvieren. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und meine erste Frage war: Zum Studium der christlichen Theologie gehört das Althebräische dazu. Aber reicht das denn aus, um an der Hebräischen Universität in Jerusalem den Talmud zu studieren?
Nein, der Talmud ist sowohl auf Hebräisch als auch auf Aramäisch geschrieben. Und die Sprachen unterscheiden sich schon. Im Aramäischen gibt es keine klaren Grammatikstrukturen. Und selbst Israelis, die Hebräisch als Muttersprache haben, können den Talmud nicht einfach so lesen. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, ein Teil des Talmud ist auch in mischnischen Hebräisch geschrieben, also dem Hebräisch der ersten beiden Jahrhunderte, das sich nochmal unterscheidet von dem biblischen Hebräisch. Und das alles lernen unsere Studierenden auf dem modernen Hebräischen. Da hat man manchmal schon einen ganz schönen Knoten im Kopf.
Aber Sie helfen ein bisschen, den Knoten aufzulösen, indem Sie ein Tutorium geben, was eben die an der Universität behandelten Inhalte nochmal auf Deutsch mit den Studierenden durchgeht. Ist das richtig?
Genau. Wir haben 4 Stunden an der Hebräischen Uni den Kurs mit den anderen Israelis zusammen. Und darüber hinaus bietet Studium in Israel nochmal 4 Stunden Talmud-Tutorium an. Und da übersetzen wir diese ganzen verschiedenen hebräischen und aramäischen Dialekte dann nochmal ins Deutsche, um wirklich klarzukriegen, was denn eigentlich gemeint ist.
Der Talmud besteht ja aus verschiedenen Teilen. Zum Teil sind das dann Kommentare zu Kommentaren, zu Auslegungen der Tora. Gibt es da Teile, wo Sie sagen, oh, jetzt wird es aber doch sehr speziell, das brauchen vielleicht unsere christlichen Theologiestudierenden nicht lernen? Oder ist das gerade das Spannende, eben zu sehen, wie viele unterschiedliche Ebenen der Auslegung da drin stecken?
Genau das ist das Spannende. Auf einer einzigen Talmud-Seite finden sich Texte aus über 2000 Jahren. Das heißt, Ausgangspunkt ist oftmals ein Text der Tora. Der wird interpretiert durch die Mishnah aus dem 2. Jahrhundert. Und die Texte werden wiederum von den Rabbinen weiter diskutiert bis zum 6., 7. Jahrhundert. Und dann stehen außen auf der Talmud-Seite jeweils noch Kommentare zu diesen Auslegungen aus dem 11., 12., 13. Jahrhundert. Und da außen dran nochmal wieder Interpretationen, die bis in unsere heutige Zeit führen. Und gerade das macht es ja auch so besonders, dass ganz viele verschiedene Meinungen und verschiedene Zeiten miteinander in Dialog treten.
Das ist sicher toll, um das Judentum und seine verschiedenen Strömungen und Auslegungen und Epochen wahrscheinlich auch besser zu verstehen. Ist das denn auch etwas, wo man sagen kann, da können Studierende der christlichen Theologie auch manche Dinge besser verstehen, die zu ihrer Theologie, zu ihrem Glauben gehören?
Also wir setzen das natürlich automatisch immer schon mit unserem eigenen Leben und unserem eigenen Glauben, unserer Tradition in Beziehung. Es ist erstmal interessant, auch eine ganz fremde Welt kennenzulernen und richtig da einzutauchen. Das für sich ist schon interessant. Aber wenn man dann merkt, dass manche Themen doch beide Religionen berühren und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, dann entstehen da plötzlich auch spannende Bezüge. Zum Beispiel studieren unsere Studierenden in diesem Jahr ein Traktat, das heißt Brachot, Gebete, Segenssprüche. Und zu merken, wie sich das Gebet entwickelt hat und wie viele verschiedene Aspekte des Betens im Judentum diskutiert werden und wie wir im Christentum wiederum unsere Gebete formulieren, da gibt es auch ganz spannende Bezüge.
Und glauben Sie, das wird auch die Studierenden begleiten bis hinein in den Pfarrberuf? Gehen wir jetzt mal aus davon, dass die meisten von Ihnen Pfarrerinnen und Pfarrer werden. Meinen Sie, das ist etwas, was vielleicht auch in 20 Jahren bei der Vorbereitung einer Predigt vielleicht nochmal hochkommen könnte? Oder ist das dann doch etwas, was man jetzt im Studium macht, wo es toll ist, tief einzusteigen, aber was nachher mit der Praxis wenig zu tun hat?
Also die Erfahrung zeigt, dass es ganz viele Bereiche der praktischen Arbeit auch über Jahre und Jahrzehnte beeinflusst. Studium in Israel ist jetzt im 44. Jahr und insofern gibt es viele Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer, die einfach schon viele Jahre im Beruf stehen. Und bei ganz vielen Feldern spielt es eine große Rolle. Bei der Predigtvorbereitung zum Beispiel, Sie haben es gerade genannt, ist es immer wieder interessant, auch die Erkenntnisse, die man aus dem Talmud-Studium gewonnen hat, ganz tief und ganz genau in die Texte einzusteigen, in die Bibeltexte, sehr genau wahrzunehmen, auf einzelne Formulierungen zu achten. Das beeinflusst auch die Art, wie man dann später über die Texte predigt. Es gibt auch die sogenannten Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, die ehemalige jetzt verfassen, für ganz viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die auch nicht die Chance hatten, in Jerusalem zu studieren, wo Texte aus dem Talmud und aus Midrashim aufgenommen werden, die helfen können, eine Predigt im Angesicht des Judentums zu formulieren. Aber auch im Schulunterricht, wie man über Judentum spricht, wie man Feste und Bräuche erklärt, wie man über den Schabbat spricht, nicht nur, was man aus Büchern gelesen hat, sondern wie man es einfach ein Jahr lang hier in ganz unterschiedlichen Strömungen mitgefeiert hat und miterlebt hat, das macht einen großen Unterschied und auch einen großen Gewinn.
Sie selbst hatten diesen Gewinn auch. Sie waren selbst auch Teilnehmerin des Studiums in Israel. Gibt es denn ein Wort, eine Stelle aus dem Talmud, von der Sie sagen würden, die haben Sie damals entdeckt und die begleitet Sie bis heute?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel das Gebet. Woher kommen eigentlich die Gebete? Wann haben Menschen begonnen zu beten? Im Talmud, im Traktat Brachot, wird unterschieden, zwei Meinungen. Entweder das Gebet ist im Grunde von Anfang an in der Menschheit. Schon die Erzeltern haben die Gebete eingesetzt. Abraham, Isaak, Jakob. Oder die Gebete haben eigentlich erst im Laufe der Geschichte Gestalt angenommen. Zum Beispiel nach der Tempelzerstörung, als es den ganzen Opferdienst nicht mehr gab und Menschen sich dann in anderer Form an Gott gewendet haben im Gebet. Und darüber weiter nachzudenken und auch die eigenen Gebete nochmal von jüdischen Gebeten anfragen, bereichern zu lassen, zu sehen, wo sind eigentlich Unterschiede in Formulierungen und wo sind Gedanken, die in beiden Religionen ganz zentral sind und die auf ähnliche Weise auch ausgedrückt werden. Das finde ich bis heute spannend und auch meine eigene Gebetspraxis ist davon beeinflusst.
Und Sie sagen, es werden zwei Meinungen dargestellt. Das ist eben auch das Besondere am Talmud, dass da verschiedene Meinungen nebeneinander gestellt werden und eben nicht hierarchisiert wird. Also nicht gesagt wird, das ist die wahre Auslegung und die andere ist nicht die wahre, sondern es bleibt dialogisch.
Genau. Es gibt das Sprichwort, 70 Gesichter hat die Tora. Man kann jede einzelne Bibelstelle auf 70 Weisen auslegen. Und es gibt manche Fälle, da muss man entscheiden, wann man zum Beispiel ein Gebet verrichtet oder welche Art Gebet vorkommt. Oder im Bereich der Medizinethik muss man manchmal Entscheidungen treffen, die um Leben und Tod gehen. Und da kann man nicht verschiedene Meinungen nebeneinander stehen lassen. Aber sehr wohl wird immer eine Mehrheitsmeinung und auch eine konträre Minderheitsmeinung mittradiert. Und was heute Mehrheitsmeinung ist, kann später die Minderheitsmeinung werden und umgekehrt, sodass also die verschiedenen Auslegungstraditionen tatsächlich nebeneinander Bestand haben, auch wenn man im Einzelfall sich für eine letztlich entscheiden muss.
Gibt es denn etwas, was Ihnen in all diesen Jahren der Auseinandersetzung mit dem Talmud fremd geblieben ist oder etwas, wo Sie merken, bei Ihren Studierenden, das ist so ein Punkt, über den kommen die zumindest in diesem einen Jahr nicht hinaus, da sagen sie, nee, also das ist jetzt wirklich nicht meins und das hat mit meinem Glauben, meiner Theologie nichts zu tun?
Also es gibt manche Texte, die in sich so fremd sind, auch von unserer Lebenswirklichkeit fremd sind, die auch im Judentum selber fremd sind. Also das ist nicht nur die Fremdheitserfahrung, die wir machen, sondern auch die Jüdinnen und Juden, die mit uns im Talmudkurs sitzen, machen dieselbe Erfahrung. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie man eine Steinigung vollzieht, wie eine Todesstrafe vollzogen werden muss, schon zu der Zeit der Rabbiner, die im Talmud diese Diskussion vorangetrieben haben, gab es keine Todesstrafe mehr. Das ist eher eine theoretische Diskussion. Das heißt, der Gegenstand, der dort betrachtet wird, der ist uns fremd. Aber die Art und Weise, wie versucht wird, hier gute Argumentationsstrukturen zu finden, sehr genau in die Texte zu gucken und sehr viel dem Leben zu dienen, also dass ganz viele Hürden eingezogen werden, dass die Todesstrafe eben nicht vollzogen wird, sondern immer wieder der Gerichtsprozess aufgerollt werden kann, damit man doch noch Argumente zugunsten des Angeklagten findet. Auf dieser Ebene ist es besonders spannend, auch wenn uns der Text an sich fremd ist.
Also das Studium des Talmud lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Mordhorst-Meyer, Pfarrerin und Studienleiterin des Programms Studium in Israel, mit dem Studierende ein Jahr in Israel verbringen und jüdische Theologie und vor allem den Talmud studieren können.
Jingle ohne Bells. Musik zum Advent.
Bei der sechsköpfigen kanadischen Band Current Swell wird viel Hut getragen, dazu Cord und gerne auch mal das ein oder andere Karohemd. Die sechs Männer, die sehen so aus, als wären sie neben dem Musikmachen auch gerne mal im Wald unterwegs und könnten das Holz für den Kamin ohne Probleme selbst hacken. Kernige Typen also, die trotz all des Testosterons natürlich trotzdem ein großes, weiches Herz haben. Und vielleicht auch ein paar Probleme mit dem Alleinsein. So könnte man zumindest den Song Christmas Alone interpretieren. In dem Stück fleht der Protagonist seine Angebetete nahezu an, ihn an Weihnachten auf gar keinen Fall alleine zu lassen. Ohne sie wäre es nämlich das einsamste Weihnachten ever und überhaupt die ganze Vorweihnachtszeit und all die gestressten Menschen kaum zu ertragen. Das Gebettel passiert in einer solchen Intensität, dass man sich allein schon beim Zuhören von der ganzen Zuneigung unter Druck gesetzt bis erdrückt fühlt. Nett gemeinter Tipp an dieser Stelle: Vielleicht demnächst eine Runde Holz hacken, bevor man solche Liebesschwüre verfasst.
People are crazy. Most of the time, without adding in hard booze and wine, serving in family's galley. Without you, it'd be the loneliest Christmas I ever had. I said, no, 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 no. Don't make me spend Christmas alone. It's a hard battle lost, but I know it can be won. This Christmas season's only just begun. Christmas season's only just begun.
Man kann heilige Schriften wissenschaftlich erforschen, oder man kann versuchen, sie weiterzuschreiben und zu ergänzen. Natürlich ohne Anspruch auf Heiligkeit, aber einfach mit diesem Versuch, dann nochmal neue Zugänge zu eröffnen. Das hat die Autorin Martina Steinkühler getan. Sie will Frauen, die in der Bibel eher in Nebenrollen vorkommen, als Frau von oder Magd von, eine eigene Stimme geben. Lea de Gregorio hat mit der Autorin und mit einer Religionswissenschaftlerin über diese Suche nach weiblichen Figuren in der Bibel gesprochen.
Ein Kindergottesdienst im Garten der Berliner Gethsemane-Kirche.
Und zwar wäre meine Frage, was für Frauen euch denn aus der Bibel einfallen?
Ich kenne Maria und Josef,
sagt die 6-jährige Ellie. Die anderen Kinder schütteln mit den Köpfen. Auch den beiden Mädchen, die neben Ellie stehen, fällt aus den biblischen Texten nur Maria ein. Und das ist kein Zufall.
Wenn wir in diese Texte schauen, ist tatsächlich zu sehen, dass Frauen da ganz selten als wirklich handelnde Hauptpersonen vorkommen, sondern eben meistens in Bezug auf Männer. Als Ehefrauen oder Mütter, auch als Dienende, als Mägde wird von ihnen erzählt. Das Beispiel Maria als Mutter Jesu oder Eva, die Frau an der Seite Adams, des ersten Menschen, oder Sarah als Ehefrau von Abraham.
Sagt die Marburger Religionswissenschaftlerin Edith Franke, die zu dem Thema Religion und Gender forscht.
Sie werden dann auch oft nur flüchtig oder nur in kurzen Sequenzen überhaupt erwähnt. Das sieht man auch zum Beispiel an den Begleiterinnen von Jesu, wo fast ausschließlich Männer genannt werden. Sie sind also, kurzum könnte man sagen, nie wirklich eigenständig Handelnde.
Der Grund dafür ist naheliegend. Schließlich sind die biblischen Texte in einer Zeit entstanden, in denen Frauen wenig zu sagen hatten. Und die Geschichten seien nicht von den Menschen zu trennen, die sie erzählen, sagt Edith Franke.
Diese Menschen leben in sozialen Gemeinschaften, in Familien, in Gruppen, die in ganz bestimmter Weise geordnet sind. Ja, oder um es kurz zu sagen, Gemeinschaften, die in der Regel, soweit wir das wissen, von Männern dominiert sind.
Und heute? Seit den 1960er Jahren gibt es eine Bewegung von Frauen, die versuchen, die Bibel gendergerecht auszulegen und neu zu interpretieren.
Theologinnen forschen schon lange daran, diese Frauengestalten aus der Bibel, die ich eben auch erwähnt habe, so darzustellen, dass ihnen das Gewicht zukommt, was inzwischen auch in der Forschung als angemessener gesehen wird, oder auch diesen Nebenrollen nachzugehen. Und dann sind entsprechend auch diese Geschichten und Texte in einer etwas anderen Sprache und damit auch mit einer etwas anderen Interpretation veröffentlicht worden.
In sehr viel radikalerer Form tut das die Theologin und Religionspädagogin Martina Steinkühler mit ihrem neuen Buch Die Mädchenbibel. Sie nimmt einen Perspektivwechsel vor und lässt die Frauenfiguren in der Bibel selbst zu Wort kommen. Etwa eine der Mägde von Sarah, der Frau Abrahams, die sich unbedingt ein Kind wünschte.
Ich habe nie ein anderes Zuhause gehabt. Von klein auf war es meine Pflicht, allabendlich der Herrin einen Trank zur Nacht zu bringen. Ich fand sie stets schlaflos, mit geröteten Augen. Sie weinte Tränen des Zorns. Ein Kind, sagte sie, ich brauche ein Kind. Keine Frau ist eine gute Frau ohne ein Kind. Ich an ihrer Stelle wäre traurig gewesen, sie aber, sie war zornig. Dein Gott hat mir das angetan, hörte ich sie einmal zu Abraham sagen, und ich weiß nicht warum.
Steinkühler erklärt ihre Motivation für die Mädchenbibel so.
Ich spiele gerne mit Bibelgeschichten. Das heißt, eigentlich muss ich noch mal etwas genauer sagen, ich spiele gerne mit Geschichten, die überliefert sind und gucke, wie kann ich da eigentlich anders rangehen? Kann ich die nicht mal aus einer anderen Perspektive erzählen? Was passiert denn dann?
In der Mädchenbibel stellt sie nicht etwa Sarah in den Mittelpunkt oder Rahel, die viele als Lieblingsfrau von Jakob kennen. Sie begibt sich auf die Suche nach den Frauen, die im Alten und Neuen Testament nicht einmal einen Namen haben und beschreibt die biblische Welt aus ihren Augen.
Rahel war meine Herrin, seitdem sie alt genug war, eine Magd zu haben. Meine Schwester Silpa ist bei Lea. Anders als ich musste Silpa mit. Auch wir sehen uns wieder. Äußerlich mögen wir Mägde sein, aber innen sind wir frei. Von einer ägyptischen Magd, die der Herr einst ins Haus holte, habe ich schreiben gelernt. Das darf natürlich niemand wissen. Die Herren würden sich wundern, wie viele Mädchen schreiben können. Heimlich.
Erzählt Rahels erste Magd in dem Buch. Steinkühlers Geschichten sind fiktiv. Doch sind sie auch frei erfunden?
Bestimmt nicht ganz. Also ich bin schon sehr genau an den überlieferten Geschichten entlang gegangen. Ich habe sie mir nur anders angeguckt. Und das, was ich den Mädchen an Persönlichkeit mitgebe, das ist relativ gut gedeckt von all dem, was in der Bibel sonst so vorkommt. Also man bekommt ja eine gewisse Vorstellung davon, wie die Menschen damals gelebt haben, wie auch soziale Beziehungen gewesen sind. Und da kann ich mich bedienen.
Steinkühler möchte in der biblischen Zeit bleiben, mit dem damaligen Frauenbild. Dabei geht es ihr nicht darum, die Texte zu verbessern oder zu aktualisieren.
Wir sind in einer Zeit geschrieben, in der bestimmte gesellschaftliche Konventionen geherrscht haben. Und es hat gar keinen Sinn, mit denen jetzt zu hadern oder zu sagen, es muss aber anders, damit wir das auch glauben können.
Ihr feministischer Anspruch drückt sich einfach darin aus, dass sie den Frauen von damals eine Stimme gibt. So kann ihre Mädchenbibel dazu beitragen, dass Mädchen künftig mehr Frauen aus der Bibel einfallen als nur Maria. Vielleicht auch der 6-jährigen Ellie, wenn sie etwas älter ist und Steinkühlers Buch in die Hände bekommt.
Ab 12 Jahren wird sie empfohlen, die Mädchenbibel von Martina Steinkühler. Erschienen ist sie im Gütersloher Verlagshaus. 320 Seiten gibt es für 24 Euro. Religion im Radio gibt es jeden Sonntag ab 14.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus dieser faszinierenden Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen auch unser Schwesterprogramm, den Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.